Zuerst zur Bösartigen.
Zu einem Pro und Contra Spezial, zur Analyse dieses ersten Puls 24 Sommergesprächs hier mit Werner Kugler heute. Und an meiner Seite jetzt schon Christoph Haselmeier. Er wird uns die Ergebnisse der Puls 24 ZuseherInnenfrage analysieren. Er ist der Geschäftsführer und Eigentümer des Instituts für Demoskopie und Datenanalyse, also Vollprofi in dem, was er hier tut. Herr Haselmeier, bitte erklären Sie uns eingangs, wie sind Sie vorgegangen bei der Auswertung der Daten und was haben die Zuseher abgestimmt?
Ja, schönen guten Abend, Frau Geiginger, zuerst mal. Ja, es handelt sich, was wir in den letzten 45 Minuten hier gesehen haben, um die größte Seherinnen- und Seherbefragung. Ja, das wurde ein aktuelles Stimmungsbild von den Zuseherinnen eingefangen und das wurde dann gewichtet mit dem aktuellen APA-Wahltrend. Was ist die APA? Das ist die österreichische Presseagentur und der Wahltrend, das ist eine Kumulierung von allen Umfragen, die bei den diversen Medienhäusern erscheinen.
Das heißt also nochmal ein bisschen angepasst dem Bild, wie sich die Sitze aktuell verteilen würden auf die verschiedenen Parteien. Was kommt denn raus beim Ergebnis? Wie haben denn die ZuseherInnen den Auftritt von Werner Kugler heute wieder.
Ich darf nur meinen Schummelzettel in dem Fall das technische Device hernehmen. Das Wichtigste ist ja oftmals hier Fehlervermeidung zu begehen, weil bei einem Sommergespräch, da will natürlich die eigene Wählerschaft, dass der jeweilige Kandidat, nächste Woche kommt ja die Kandidatin, überzeugt, aber man kann in Wirklichkeit viel mehr verlieren, als man gewinnen kann. Dementsprechend ist das natürlich für alle immer eine Herausforderung und da geht's unter anderem, haben wir die Frage gestellt, Stichwort auch Sympathie, nämlich finden Sie Werner Kogler sympathisch. Und hier hat bei der Gesamtbevölkerung angegeben, wir sehen es jetzt eingeblendet, 26% ja und 27% eher ja. Also wenn man das zusammenzählt, kommen wir hier auf 53%. Wenn wir wissen, dass die Grünen derzeit so rund bei den 9-10% bei den aktuellen Umfragewerten stehen, dann ist das schon ein starker Wert für Werner Kogler. Wenn wir aber jetzt ins Detail reinschauen, nämlich hier auch bei den Grünen befragt, das heißt, die angegeben haben, bei der kommenden Nationalratswahl die Grünen zu wählen, da hat eine Zustimmungsrate von 99%. Also auf das ist wirklich ein hervorragender Wert. Dann geht es natürlich auch um die Argumente. Nämlich haben seine Argumente heute bei Meinrad Knapp, haben die Zuseherinnen und Zuseher auch überzeugt. Mhm. Und hier sagen 17% aller Befragten ja und 20% eher ja, also 37%. Davon eher nein, 22 und 38 nein. Bei den Grünen wiederum, also wenn man sich wieder nur die eigene Wählerklientel auch hier anschaut, haben 73% angegeben mit ja und 24% mit eher ja. Also auch hier räumt er wieder ab. Und was hier jetzt eingeblendet ist, das sind alle. Das heißt auch ÖVP, FPÖ, NEOS, Grüne, Bierpartei, KPÖ. Also alle, die quasi jetzt voraussichtlich antreten
werden. Also angesichts dessen wieder ein sehr hoher Wert, wenn man sich anschaut, genau, wie die Grünen in Umfragen insgesamt stehen.
So ist es. Und eines ist natürlich auch immer spannend, nämlich auch die letzten 5 Jahre. Es ist ja erstmalig so, dass eine Periode fertig gemacht wird. Und da haben wir auch gefragt, wenn man an die letzten 5 Jahre denkt, hat er sich eigentlich durchsetzen können bei den Themen. Er war ja natürlich ja nur Vizekanzler und in der Koalition mit der starken ÖVP, die ja 2019 37,5% hatte. Und immerhin da, sagt auch in der Gesamtbevölkerung, 7 Ja und 38 eher ja. Da haben viele wahrscheinlich auch das Renaturierungsgesetz, die Renaturierungsverordnung im Kopf, was erst vor kurzem zu einem großen Konflikt auch innerhalb der Koalition geführt hat. Aber wichtig ist hier natürlich auch einen Blick zu werfen aufs eigene Klientel, weil das muss ich ja natürlich auch überzeugen. Ja. Und hier sagen 34% ja, also ein Drittel, und eher ja, 61, also auch hier 95%. Das heißt, das wird von den Zuseherinnen und Zusehern doch sehr positiv bewertet.
Also wenn man sich das insgesamt anschaut, eigentlich überall sehr hohe Werte. Würden Sie sagen, dass Werner Kogler mit diesem Auftritt heute insgesamt also gewonnen hat, vielleicht Stimmen auch dazu gewinnen konnte?
Das ist die Frage. Hat er mal zumindest das eigene Wählerklientel voll abgeholt, also, und er hat keinen Fehler gemacht. Und heute geht es prinzipiell um Fehlervermeidung und es geht aber auch auszustrahlen und zu zeigen, für was stehe ich. Also, es wurden ja die diversesten Themen ja auch heute hier besprochen. Und da sieht man speziell, wenn ich auch hier weiter in die sogenannten Parteibreaks schaue, da speziell SPÖ-Wähler, ja, ihm durchaus sympathisch finden. Also ich würde es nicht ausschließen, dass durchaus einige, die jetzt tendieren zwischen der SPÖ und auch den Grünen, vielleicht doch am Ende eines harten Finales, Ende September bei der Nationalratswahl, dann doch für die Grünen votieren. Ja. Und auch bei den Neos hat er auch den einen oder den anderen Fan. Bei den Freiheitlichen, Frau Geiginger, das wird Sie jetzt nicht überraschen, ist das eher Richtung Null. Und auch bei der ÖVP ist es schwer eingeschränkt. Ja?
Jetzt ist es noch nicht so lange her, dass wir den EU-Wahlkampf erlebt haben und da haben die Grünen mit harten Bandagen kämpfen müssen. Da war die Causa Schilling permanent an der Tagesordnung. Ist dieses Missgeschick auch in der Kommunikation damals vergessen? Kann man das aus diesen Daten jetzt schon rauslesen?
Aus meiner Sicht ist das abgefrühstückt. Im Gegenteil, vor der EU-Parlamentswahl lagen die Grünen bei 7-8% bei den meisten repräsentativen Umfragen, egal welches Institut das für welches Medienhaus gemacht hat. Jetzt steht man zumindest irgendwo zwischen 9-10%, vielleicht sogar schon über 10%. Hier hat, Stichwort haben es gerade besprochen, das Thema Renaturierung, Gewessler, sowas wie die Heilige jetzt der Grünen Partei, aber auch, dass sie einmal gezeigt hat, dem großen Koalitionspartner, so geht's nicht, der hat hier auf das grüne Konto wieder eingezahlt. Und eines ist vielleicht auch noch spannend, nämlich auch einen Blick in die Zukunft. Wir haben auch die Frage gestellt, nämlich ob er in Zukunft auch eine wichtige Rolle in der österreichischen Innenpolitik spielen soll. Und hier antworten, also jetzt nehme ich zuerst wieder die Grünen, ja, die derzeit aktuell grün wählen wollen. Ja, 87% mit Ja und eher Ja 11, also 98%, also wieder abgeholt das eigene Wählerklientel. Aber auch, ja, und wir haben eine Polarisierung, das wissen wir ja beide in der Gesellschaft, mit Ja 22 und eher Ja 14. Also im Vergleich wiederum, wenn wir sagen, die Grünen stehen derzeit so bei 9-10%, im aktuellen Wahltrend der Abbau ist es 9,4 im Schnitt, ja, kann man sagen, jetzt mit den 36 hier ist ihm durchaus heute einiges wieder geglückt, auf das er definitiv aufbauen kann. Aber entschieden, ja, da wird es erst am 29., nämlich wenn die Leute das Briefwahl in die Wahlzelle, also in die Wahlurne, okay, ja, von der Wahlzelle in die Wahlurne werfen oder mit Briefwahl auch wählen.
Jetzt haben wir nicht nur ernste politische Fragen gestellt, durchaus auch etwas leichter gefragt, passend zur Sommersaison, ob die ZuseherInnen Werner Kogler im Urlaub ihre Blumen anvertrauen würden. Wie hat er denn da aufgeschnitten?
Das ist natürlich eine heikle Frage, weil da hat er am schlechtesten abgeschnitten, nämlich auch was das betrifft, nämlich das eigene Wählerklientel. Also hier allgemein, ja, geht's noch. Also wir sehen hier mit 28% mit Ja und eher Ja mit 16%. Also wenn man das wieder zusammenzählt, kommt man auf 44%. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Aber bei den Grünen sind's nur unter Anführungszeichen Ja 51 und eher Ja 24, eher Nein 13. Nein, 3 und weiß nicht, keine Angabe, 9. Also vielleicht hat da der eine oder der andere Angst, dass er irgendwas anderes aus dem Wasser in die Blumen schüttet und dann die Blumen verderben.
Also den grünen Daumen traut man dem grünen Chef nicht zu, sonst hat er sehr gut abgeschnitten, genau, nehme ich mit. Christoph Haselmeier, wir sehen Sie morgen auch noch im Café Puls zu einer ausführlichen Analyse. Ich bedanke mich für den Moment und gehe zu meinen Gästen. Und während ich darüber spaziere, darf ich auch hier mal fragen, wer würde denn Werner Kogler im Sommerurlaub die Blumen anvertrauen? Bitte kurzes Handzeichen, Hand heben. Okay, eine breite Zustimmung, aber nicht bei Rainer Novak. Wir hören uns das gleich noch im Detail an, warum nicht, wenn ich denn zu Ihnen finde. Ich darf Sie zunächst einmal offiziell begrüßen. An meiner rechten Seite Frau Leonore Gewessler, Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie von den Grünen. Nikolaus Scherak, Klubob, Frau Stellvertreter von den NEOS, Florian Schäuber, Schauspieler, Kabarettist und Autor und Rainer Novak, Krone-Ressortleiter für Wirtschaft und Politik, der Einzige, der seine Blumen nicht an Werner Kogler im Urlaub übergeben würde. Warum?
Ich würde diesmal mir meine Blumen vertrauen, weil ich auch ein schlechter Gießer bin und ich traue Werner Kogler vieles zu und ich würde ihm andere Dinge anvertrauen, aber sicher nicht Blumen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass er täglich gießt.
Gut, lassen wir so stehen, widmen wir uns den Inhalten. Wir haben jetzt 50 Minuten Zeit, ausführlich das Sommergespräch zu analysieren und zu vertiefen. Großes Thema, wir haben es jetzt auch in der ersten Analyse schon gehört, natürlich in der letzten Zeit die Renaturierung. Der Schritt, mit dem sind wir auch eingestiegen ins Sommergespräch, der Schritt von Ihnen, Frau Gewessler, dass Sie gesagt haben, wir stimmen für dieses Gesetz auf EU-Ebene obwohl es der Koalitionspartner nicht will. Wir haben auch vorbereitet, was Werner Kogler angesprochen auf diesen, wie es Sigrid Maurer genannt hat, Badass-Move gesagt hat. Bitte sehr.
Ja, der Move ist, was heißt Move? Ich meine, da steht ein ganz, ganz ehrliches, großes Anliegen dahinter. Da geht es um Umwelt- und Naturschutz in ganz Europa in dem Fall. Die Grünen machen den Unterschied. Wir haben es für ganz Europa erreicht. Und das noch sorgfältig abgewogen. Das habe ich ja mit Leonore Gewessler und anderen selber besprochen, wochenlang. Da ist nichts zufällig. Das sind gemeinsame Aktionen. Und wir haben jeden Schritt uns auch rechtlich absichern lassen.
Sie haben sich rechtlich absichern lassen, Rechtsmeinungen gehen aber trotzdem auseinander, rechtliche Konsequenzen stehen möglicherweise noch an, die ÖVP hat recht hart darauf reagiert. War es für Sie immer klar, dass Sie den Schritt so durchziehen werden und haben Sie bei dem Schritt befürchtet, dass es die Koalition sprengen könnte?
Also ich möchte zuerst festhalten, dass man an dieser Sequenz, finde ich, sehr schön sieht, warum mich Werner Kogler jedes Mal wieder als Spitzenkandidat überzeugt und warum ich jetzt mal wieder froh bin, in seinem Team sein zu können. Mhm. Er ist aus Überzeugung ein Kämpfer für den Umwelt- und für den Naturschutz und nicht erst seit gestern, sondern seit vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten. Und dafür kämpft er und dafür wirbt er, dafür verhandelt er und dafür hält er auch seinem Team, und da gehöre ich dazu, den Rücken frei. Und ja, wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht, auch gemeinsam nicht leicht gemacht. Ich habe das abgewogen, ich habe das umfassend rechtlich prüfen lassen. Ich habe dann nach vielen, vielen Monaten auch Arbeit und Überzeugungsarbeit hat sich eine Möglichkeit eröffnet, indem Wien, auch das hat Werner Kogler erwähnt, seine Meinung geändert hat und damit keine einheitliche Position der Bundesländer mehr vorgelegen hat. Was rechtlich tatsächlich ein Hindernis gewesen wäre. Und so habe ich einen Schritt gesetzt, der am Ende ein Sieg für die Natur auf diesem Kontinent ist. Da geht es darum, der Natur, wir haben jahrzehntelang zu betoniert, zu asphaltiert und der Natur, die wir Menschen brauchen, als Basis unseres Überlebens und Wirtschaftens wieder ein bisschen Raum zurückzugeben. Und das hat dieser Beschluss ermöglicht, den habe ich mir nicht leicht gemacht. Ich habe das gut rechtlich abgesichert. Ich habe am Ende nichts anderes gemacht als ÖVP-Minister vor mir. Gerhard Kahner, das Schengen-Veto, Norbert Totschnig, die Absenkung der Umweltstandards in der Agrarpolitik gegen expliziten Widerstand der Grünen. Also, es ist eben so, es ist Verantwortung der Ministerin, auch Entscheidungen zu treffen. Deswegen bin ich in die Politik gegangen, um auch dem Umweltschutz und dem Naturschutz tatsächlich was zu bewegen.
War es ein Schritt, den Sie als Juniorpartner in einer Koalition genauso getätigt hätten?
Das glaube ich, kann man so jetzt nicht beurteilen, aber ich fand die Diskussion einigermaßen skurril, die dann losgetreten wurde. Es, von heute auf morgen war plötzlich jeder studierte Verfassungsrechtler. Ich habe das wirklich studiert, nicht, weil ich traue mir zu, das abschließend zu beurteilen. Und ich glaube, dass wir in einer rechtlichen Grauzone sind. Aber, und die Frau Bundesministerin hat es angesprochen, es haben ÖVP-Minister vor ihr natürlich genauso auch gemacht. Ich glaube, dass das Schengen-Veto von Gerd Kahner kein passendes Beispiel ist, weil er da wirklich alleine zuständig ist. Aber es hat André Ruprecht da vor vielen Jahren gegen den expliziten Wunsch, glaube ich, einer SPÖ-Gesundheitsministerin, die alleine ressortzuständig gewesen wäre, anders abgestimmt im Rat. Es hat Norbert Totschnig, wo es eine geteilte Zuständigkeit gab, auch entsprechend anders abgestimmt. Also insofern, ich glaube, dass es rechtlich zulässig ist. Was mich viel eher irritiert ist, wie weit diese Bundesregierung gekommen ist, dass wir uns, und das ist ja das eigentliche Problem aus meiner Perspektive, dass wir uns auf europäischer Ebene einigermaßen lächerlich machen. Dort fragt man nach, wer ist denn jetzt zuständig, was bedeutet denn das, die Frau Bundesministerin stimmt zu, der Bundeskanzler schreibt einen Brief. Ich glaube, dass man solche Dinge im Vorfeld lösen sollte. Jetzt ist das sicher einigermaßen komplex, aber das Bild, das wir als Österreicher abgegeben haben, ist sicherlich kein gutes.
Ist Ihnen das unangenehm, das Bild, das wir abgegeben haben in Brüssel oder für Europa?
Also natürlich ist es nicht ideal, wenn eine innenpolitische Auseinandersetzung auf europäischer Ebene sozusagen die europäische Öffentlichkeit beschäftigt. Aber es ist auf europäischer Ebene völlig klar, es könnte Europa sonst auch nicht anders funktionieren. Das wissen auch alle 26 anderen Länder rund um den Tisch. Im Rat entscheidet die Ministerin, der Minister, der anwesend ist, die anwesend ist. Europa wäre sonst nicht funktionsfähig. Also insofern ist das auf der europäischen rechtlichen Ebene völlig klar.
Und unangenehm ist es Ihnen nicht, dass wir das so die Innenpolitik zur Schau gestellt haben?
Natürlich, ich meine, ich bin überzeugte Europäerin und ich arbeite jetzt seit 4,5 Jahren intensiv und mit großer Energie und mit großer Überzeugung für den Klima, den Umwelt- und den Naturschutz auf diesem Kontinent. Und da ist viel gelungen, auch mit österreichischer Stimme und mit österreichischem Drive dahinter. Und darauf bin ich stolz, ja. Und das ist in dem Moment das Wichtigere. Es geht darum, dass wir hier für den ganzen Kontinent eine Entscheidung ermöglicht haben, die wirklich ein Sieg für die Natur, für unser aller Lebensgrundlage ist.
Herr Nowak, war es die richtige Entscheidung, diesen Schritt fürs Klima zu gehen, gegen den Willen des Koalitionspartners?
Ich habe zwei Probleme damit. Das eine Problem ist ein inhaltliches, dass die Europäische Union, dass Brüssel und diese Vorlage ist so ähnlich und in Wahrheit sind es andere Dinge wie Lieferkettengesetzgebung ebenfalls, ja, mittlerweile agiert wie ein Konzern, ein weltweit agierender Konzern, der quasi an alle Tochterfirmen oder alle Beteiligungen dieselben Ziele ausgibt, völlig egal, wie die Firma dasteht, egal wie einzelne Sparten gerade liegen. Und das sehe ich als richtiges Problem an. Das heißt, also Länder, die bisher schon relativ viel für den Naturschutz getan haben, werden genauso behandelt und mit einer Vorlage verpflichtet, Ziele vorzulegen, die noch nicht konkretisiert sind. Das kommt ja noch dazu. Also das sind einfach Zahlenziele, wo der Weg dorthin dann den Mitgliedstaaten mehr oder weniger offen steht bzw. vorgelegt werden muss. Und ich finde diese Politik schon einmal sehr sonderbar. Dann quasi, dass alle Länder gleich sind, ist ein Problem. Also ich nehme mal an, die griechischen Bauruinen zu beseitigen, ist eine sehr leichte Maßnahme bei der Renaturierung. In einem Land, das vor allem aus auch Wald und Gebirge besteht, wird das vielleicht ein bisschen schwieriger werden. Und das Zweite ist, habe ich ein Problem mit Ihrem Abstimmen, dass wenn man sich dann überlegt, dass eine 10-14%-Partei mit einer Ministerin so eine wichtige Entscheidung fällt, übrigens von einer Bundesregierung, die zu zweit auch keine Mehrheit mehr hat, das finde ich einfach schwierig, eine so wichtige Entscheidung für Österreich und für ganz Europa zu fällen. Und da wundere ich mich schon, warum man eigentlich nicht eine Volksabstimmung machen kann. Weil wahrscheinlich, vielleicht hätten sie sogar Mehrheit bekommen dafür. Also sie hätten wahrscheinlich das sich einfach sparen können, Volksabstimmung, wie denken die Österreicher, und dann hätten wir eh das gleiche Vorgehen gehabt. Aber so bleibt für mich ein demokratiepolitisch sonderbarer Touch.
Möchten Sie auf den sonderbaren Touch noch eingehen oder lassen wir es so stehen, dann kommen wir zu Herrn Schäuble.
Nein, ich sage gerne noch was dazu, aber zum ersten Teil, das Gesetz ist lang und gut verhandelt und wir haben das geliefert, was sich die Bundesländer gewünscht haben, nämlich Flexibilität in der Umsetzung, um genau auf die regionalen Besonderheiten eingehen zu können. Und ja, wie gesagt, es ist Aufgabe einer Ministerin und eines Ministers. Wir sind gewählt, wir sind in dieser Regierung angelobt, wir sind in dieser Regierung im Amt, auch Entscheidungen zu treffen. Das sind nicht immer einfache Entscheidungen, das sind nicht immer Schönwetterentscheidungen, aber es geht eben auch darum in der Politik, und dafür bin ich angetreten, dafür stehen die Grünen in dieser Bundesregierung, das auch einzulösen, wofür die Menschen das Mandat gegeben haben. Und das ist eben Klimaschutz, Umweltschutz, Naturschutz. Und da kann man sich sicher sein in dieser Republik, wenn es da um was geht, dann rennen die Grünen nicht davon, sondern dann stehen die Grünen, ihren Mann und ihre Frau. Und im Team von Werner Kogler lässt sich das auch gut gemeinsam machen. Das ist das Schöne an diesem Teamwork.
Herr Schäuble, jetzt ist die Entscheidung trotzdem eine umstrittene und eine, die dazu geführt hat, dass das Koalitionsklima endgültig, ich würde mal sagen, nicht frostig, sondern eisig mittlerweile schon ist. War es trotzdem ein Schritt, wo man sagt, den musste Frau Gewessler gehen, auch um den Grünen WählerInnen im Wort zu bleiben, um dem Klima was Gutes zu tun? Oder haben sich die Grünen damit jetzt endgültig als künftiger Koalitionspartner disqualifiziert, weil sie eben nicht den Teamplayer
Nein, ich würde sagen, es war eine klassische Win-Win-Entscheidung für die Frau Gewessler. Einerseits Win für Österreich. Als Bürger dieses Landes und Vater von 3 Kindern bin ich sehr froh, dass Renaturierung in Europa passiert. Das sehen übrigens auch 82% der Österreicherinnen und Österreicher so. Also die Umfragen sind ganz eindeutig. Es war also an sich eine klare Sache, wenn man sagt, einzelne Länder, übrigens ja, Österreich ist bei der Bodenversiegelung ganz schlecht, auch im internationalen Vergleich. Und gerade wenn argumentiert wurde mit der Lebensmittelversorgung, ja genau da ist die Bodenversiegelung ein Riesenproblem. Und Gott sei Dank passiert da was und hoffentlich wird es auch wirklich passieren. Also da braucht man meiner Meinung nach nicht reden. Und gleichzeitig was für die Frau Minister auch gleich. Quasi alternativlos, weil was wäre denn gewesen, wenn sie umgefallen wäre? Es wäre, alle hätten gesagt, jetzt haben die Grünen ihre letzte Glaubwürdigkeit verloren. Das wirklich wesentliche Ziel, wo sie etwas tun, was im Interesse der Bevölkerung ist und was ihre ureigenste Kernaufgabe ist. Dort sind sie auf einmal zu schwach und ziehen den Schwanz ein. Also das wäre ganz furchtbar rübergekommen.
Also Win-Win und alternativlos.
Ich finde immer, man muss immer unterscheiden zwischen der Wahltaktik und dem Inhalt und der Beurteilung der Inhaltlichen. Und das sehe ich halt ein bisschen anders. Dass es wahltaktisch richtig war, das verstehe ich schon. Aber als Journalist sollte man ja nicht jetzt sagen, das war jetzt super, weil es hilft den Grünen und bringt ihnen, weiß ich nicht, 3 Prozentpunkte, die von der SPÖ rübergehen.
Das macht der Kollege Hasling, aber nicht den Bürgern.
Ja, aber diese Beurteilung.
Ja. Und um auf die Frage zurückzukommen, wie sehr es geschadet hat den Grünen für künftige Koalitionen, das ist, glaube ich, ein bisschen Scheinfrage, weil ich sehe momentan keine Konstellation in der Zukunft der Regierung, wo die Grünen wieder dabei sind in einer Regierungskoalition.
Das war ein wichtiger Punkt, der vorher von Werner Kogler vielleicht unabsichtlich gefallen ist. Der hat eigentlich gesagt, dass auf die Frage, die entsprechende, von wegen, ob die Grünen werden ja bei der nächsten Regierung wahrscheinlich dabei sein, dann hat er gesagt, Moment einmal, das entscheiden schon noch die Wähler. Punkt, stimmt. Und dann hat er aber auch gesagt, und außerdem spricht der Bundespräsident doch ein Wort mit. Nein, der Bundespräsident spricht kein Wort mit, ob die Grünen in der nächsten Bundesregierung sind. Also so weit kommt es noch, dass der Bundespräsident sich eine Partei aussucht. Also sicher nicht.
Ich weiß nicht, warst du gemeint?
Ich glaube, er hat
was anderes gemeint. Wollen Sie das vielleicht auch klären?
Das hat er sicher nicht so gemeint. Das glaube ich auch, dass der Bundespräsident eine formale Rolle hat in der Regierungsbildung, ist klar. Darauf hat Werner Kogler natürlich auch angespielt. Und ja, natürlich, also erstens noch ein Wort zur vorherigen Entscheidung. Die Abstimmungsdaten in der Europäischen Union richten sich nicht nach innenpolitischen Kalendern. Und der Rat der Umweltminister und Ministerinnen war am 17. Juni, da ist diese Entscheidung angestanden, da ist es darum gegangen, wie kann ich und wie agiere ich dort. Und diese Entscheidung habe ich getroffen im Sinne einer guten Zukunft in diesem Land. Und ja, ich bin überzeugt davon, und das sehen wir aus den letzten 5 Jahren, wenn es um den Klimaschutz geht, um den Umweltschutz geht, dann liefern die Grünen in einer Regierung. In Österreich, ich brauche nach Deutschland schauen, dasselbe, Belgien, Irland. Sie können sich die Regierungsbeteiligungen anschauen. Für diese Themen machen die Grünen den Unterschied. Und genau deswegen werde ich jetzt werben bis zum 29. September um jede einzelne grüne Stimme, weil jede einzelne grüne Stimme auch ein Mandat ist für die Gespräche danach. Und ja, da entscheidet der Wähler und die Wählerin mit. Und genau darauf hat Werner Kogler auch hingewiesen.
Trotzdem, wenn man heute die ÖVP fragt, dann wird sie wahrscheinlich sagen, sie hätte lieber die Neos als Juniorpartner in einer möglichen Schwarz-Rot- und noch was, Juniorpartner-Koalition, hat es Ihnen in die Hände gespielt, dass die Grünen hier sich endgültig mit der ÖVP verkracht haben?
Das müssen Sie die ÖVP fragen, da bin ich insofern der falsche Ansprechpartner, was die ÖVP sagt. Ich glaube, dass insgesamt wir in einer Situation sind, in der die Bundesregierung sich seit mehreren Wochen und Monaten mit sehr viel Klein-Klein und auf so stilistische Fragen irgendwie mit denen aufhält. Es ist die Frage, es gibt einen Kreutner-Kommissionsbericht, da ist die Frage, wie viel geschwärzt ist, und das entspricht nicht
meinem Transparenz. Muss man dazu sagen, ein Bericht, wo es darum gegangen ist, die Machenschaften im Justizministerium oder mögliche Machenschaften im Justizministerium aufzuklären.
Genau. Es ist die Frage, wie bei der Renaturierungsrichtlinie, ab, was verfassungsrechtlich zulässig ist und dergleichen. Also wir diskutieren aus meiner Sicht und dann die ganzen Postenbesetzungen, die jetzt noch am Ende der Legislaturperiode versucht werden, ins Trockene zu bringen. Es wird nicht wirklich über die großen Fragen diskutiert, und das kann man sich, wie die Frau Bundesministerin das macht und auch Werner Kogler, immer hinsetzen und sagen, ja, wir sind für Umwelt- und Klimaschutz gewählt worden und wir haben da was umgesetzt. Das mag in Teilen so sein. Manche Dinge wie ein Klimaschutzgesetz ist immer noch nicht vorgelegt worden, aber nichtsdestotrotz, ich würde mir von einer Partei erwarten, und jetzt bin ich unverdächtig, ich werde die Grünen nicht wählen, offenkundig, deswegen ist immer auch schwierig, das zu kommentieren. Aber was ganz gut wäre, glaube ich, ist, dass man versucht, diesen Blick von außen einmal wahrzunehmen. Und da sehe ich, und da habe ich auch im Sommergespräch jetzt nicht wirklich was wahrgenommen, die große Reformagenda, die die Grünen aus meiner Sicht, genauso wie jede andere Partei, einmal auf den Tisch legen sollten. Mag sein, man kümmert sich um Umwelt- und Klimaschutz, kann man beurteilen, ob es gut oder nicht gut ist. Aber es gibt da ganz viele andere Dinge, die auch noch da sind. Wir müssen uns überlegen, wie wir den Wirtschaftsstandort Österreich nachhaltig absichern und damit unseren Wohlstand absichern. Wir müssen uns überlegen, wie wir diese absurde Schuldenpolitik, jetzt muss man sich vorstellen, hier sitzt momentan ein ÖVP-Finanzminister, der eine Schuldenpolitik fährt, die ich sonst von SPÖ oder grünen Finanzministern mir vorstellen würde oder gewohnt wäre. Und niemand diskutiert darüber, wie wir die Menschen nachhaltig entlasten und, oder wie wir eine Bildungsreform zustande bringen. Es war kurz angesprochen, die Frage der Schulen in Wien. Der Wiener Vizebürgermeister schreit jetzt seit mehreren Monaten danach, um auch den Bildungsminister davon zu überzeugen, dass es hier Unterstützungspersonal mehr braucht. Und ich habe nicht das Gefühl, dass die Grünen hier mithelfen, dieses ernsthafte Problem, das in Wien da ist, auch zu lösen. Also mag sein, ich verstehe auch politaktisch, wieso man sich um ein Thema kümmert, das ist ja total legitim. Aber die große Frage, wie man die gesamte Reformagenda, die in Österreich notwendig wäre, abarbeitet, da höre ich von den Grünen sehr wenig.
Jetzt sind Sie natürlich zuständig fürs Klima, aber würden Sie trotzdem diese Frage oder diese Aussage was abgewinnen, dass sich die Grünen zu sehr auf ein Thema fokussieren und alles andere zu sehr außen vor lassen?
Nein, würde ich naturgemäß nicht. Und Werner Kogler ist sozusagen, steht als Person schon einmal dafür. Ja, er ist Volkswirt, steht für ein vernünftiges Wirtschaften. Ja, im Einklang mit den Grenzen dieses Planeten. Ja, er ist Umweltökonom. Er steht für ein Miteinander in der Gesellschaft, nicht für rechte Hetze und Spalterei. Und ja, er steht auch für den Klimaschutz und den Umweltschutz. Und wenn wir zurückschauen, die letzten 4,5 Jahre, wenn wir auch zurückschauen auf die letzte Sitzung des Nationalrats, da waren 60 Gesetzesbeschlüsse drinnen, vom Tierschutzpaket zum Made-in-Europe-Bonus für die Solarindustrie in unserem Land, zum Transformationsfonds für die Industrie, im Übrigen Standort sichern, geht nur mit einer Transformation in Richtung Klimaneutralität, als ein großer Teil. Also das sind natürlich Antworten, die man die letzten 4,5 Jahre gegeben haben und die man auch weitergeben. Und ich glaube, Werner Kogler steht als Person dafür, dass Klimaschutz und Umweltschutz Hand in Hand geht mit vernünftig Wirtschaften und einem guten gesellschaftlichen Miteinander. Mhm.
Ein kritischer Blick?
Ich schaue die ganze Zeit schon so. Nein, aber, nein, was mich ein bisschen wundert bei den Grünen ist, der andere Heiler hat immer gesagt, man muss sich die Menschen immer als Kinder vorstellen. Das sagt viel über den Charakter. Also wenn ich mir die Grünen als Kinder vorstelle, dann sind das die Kinder, die immer besonders rechthaberisch haben, immer im Recht sind, immer den anderen die Spielsachen quasi aufs Auge drücken, mit was sie zu spielen haben. Und dann irgendwie will kein Mensch mehr mit den Kindern spielen und sie gehen zu den Helikoptereltern und beschweren sich. Und so kommst du bei den Grünen vor. Sie sind aus den Landtagen in den Landesregierungen Tirol, Salzburg, Oberösterreich, Wien nicht mehr drinnen. Sie dürften wahrscheinlich der nächsten Bundesregierung nicht mehr angehören. Die Wiener SPÖ, die ÖVP, Niederösterreich, die sind sonst nicht immer einer Meinung. In dem Punkt schon. Also ich verstehe die Taktik nicht ganz, wenn man sozusagen so viel erreichen will, warum man sich dann eigentlich mit allen verscherzt.
Also gerade die letzten Wochen sind ja das Gegenbeispiel. Ja, wir haben Konflikte, das ist aber nichts Neues. Das haben wir die letzten 4,5 Jahre, sind da Parteien mit zwar sehr unterschiedlichen Profilen in einer Koalition. Das gibt's bei vielen Themen, kann man das ausbuchstabieren. Und trotzdem haben wir Dinge auf den Weg gebracht, von einer CO2-Bepreisung zum Transformationsfonds, von der Indexierung der Sozialleistungen, sozialdemokratische Forderung über Jahrzehnte, die Grünen haben es geliefert, zu Aufklärungsarbeit in der Justiz etc. etc. etc.
Das habe ich gar nicht bestritten.
Ja, die Grünen haben eine Agenda für Veränderung. Das sind nicht nur Schönwetterentscheidungen. Ja, dazu stimmen wir auch. Aber das Wort in diesem, das entscheiden die Wähler. Ja, und ich bewerbe mich, sage ich auch immer, um eine Verlängerung im Team von Werner Kogler, weil ich glaube und überzeugt bin davon und dafür werbe, dass eine grüne Regierungsbeteiligung diesem Land gut tut. Und weil ich das auch die letzten 4,5 Jahre und in einer grünen Regierungsbeteiligung sehe, dass das einen Unterschied macht.
Herr Schäuber, das Argument, dass die Grünen sich mit allen verscherzt haben und deshalb auch nicht mehr in die Regierung kommen werden, auch wenn sie jetzt vielleicht 3, 4, 5 Prozentpunkte dazu gewinnen können, ist das eins, dass die Grünen nachdenklich stimmen muss?
Naja, muss nicht unbedingt nachdenklich stimmen. Der heutige Tag ist ja ein sehr gutes Beispiel dafür. Gerade heute haben sich die Grünen wieder mit vielen verscherzt. Es ist das Ergebnis der Gärtner-Kommission veröffentlicht worden. Es ist sehr viel geschwärzt in diesem Bericht noch, aber wir hoffen, dass wir das noch im Sinne der Informationsfreiheit erfahren werden, was genau drinsteht. Aber das, was jetzt schon bekannt ist, was da drinsteht im Dokument, das verscherzt tatsächlich mit vielen, weil es betrifft nicht nur die ÖVP, wo Fälle klar dargelegt werden, wie die ÖVP versucht hat, unsere österreichische Justiz zu manipulieren durch Interventionen. Es betrifft auch Fälle der SPÖ. Es ist ganz konkret, Inseratenkorruption, Causa Faymann, war offensichtlich ein großes Thema und wird in diesem Bericht behandelt. Und das ist sehr spannend in einem Jahr, wo demnächst der Prozess, im nächsten Jahr wird dann kommen der Prozess Inseratenkorruption ÖVP, der damals dem Faymann erspart geblieben ist, dank Interventionen des Systems Bilnacek. Und wenn das jetzt aufgearbeitet wird, dann darf man sich nicht wundern, wenn natürlich auch in der SPÖ viele sagen werden, das wollen wir eigentlich nicht mehr. Und ich kann nur hoffen, und das ist mein großer Wunsch auch an die Neos, weil ich vorher gesagt habe, es ist ja sehr unwahrscheinlich, dass die Grünen in der nächsten Regierung sein werden. Es ist wahrscheinlicher, dass es dann die Neos sein werden. Ich hoffe, ihr kriegt das Justizministerium und ihr lasst es nicht zu,
dass ÖVP und SPÖ Ich lasse ihn gleich. Ich möchte kurz auch herzeigen, was Werner Kogler zu dem Thema gesagt hat. Also er hat nämlich dazu Stellung genommen.
erstens mal, man sieht, dass die Justiz so umfangreich und tiefgehend ohne Ansehen von Person oder Organisation ermittelt. Das ist auch ein Verdienst der Grünen, nicht weil wir uns eingemischt haben, sondern weil wir uns nicht eingemischt haben. Es ist eben nichts mehr obdraht worden. Also das können wir jetzt auch wieder beim Kreutner Bericht sehen, wer da interveniert hat und wer nicht. Wir nicht, die anderen schon. Die haben interveniert, wir sanieren. Ja, das ist der Unterschied. Sanieren statt intervenieren. Das war eine der Konsequenzen davon.
Gerard, haben die Grünen hier wieder deutlich gemacht, dass ihr Transparenzversprechen eben nicht nur ein Versprechen ist, sondern dass sie da auch wirklich aufräumen?
Na, aufgeräumt wurde ja nicht. Ich meine, das, was wir im Kreutner-Bericht lesen, ist das Sittenbild, von dem wir seit vielen, vielen Jahren wissen, dass es leider Gottes im österreichischen Justizsystem so ist, dass es halt hilft, wenn man wen kennt und wenn man entsprechend intervenieren kann. Und die Frage ist ja, das ist genau das Gleiche wie in den Untersuchungsausschüssen immer. Untersuchungsausschüsse oder solche Kommissionen sind einerseits dafür da, dass man aufklärt und andererseits daraus Schlüsse zieht, was man zukünftig verändert. Und wir wissen ja, was wir brauchen würden. Wir brauchen unbedingt in Österreich eine unabhängige Bundesstaatsanwaltschaft. Jetzt haben, das ist eine langjährige Forderung der SPÖ, eine langjährige Forderung der Grünen, eine langjährige Forderung der NEOS und die ÖVP hat es geschafft, ihre Meinung zu ändern und sich auf die Seite der, sagen wir mal, halbwegs Vernünftigen zu begeben und das auch zu unterstützen. Und jetzt warten wir aber seit mehreren Jahren darauf, dass sich ÖVP und Grüne einigen, obwohl beide grundsätzlich der gleichen Meinung sind und es spießt sich an der Frage, wie einerseits diese unabhängige Bundesstaatsanwaltschaft ausgestaltet ist, ob es eine Person oder drei Personen sind und wie die Rückkopplung ans Parlament ist. Und jetzt bin ich ein sehr überzeugter Parlamentarier und auch überzeugt davon, dass man in der Demokratie aufeinander zugehen muss und Kompromisse schließen muss. Und aus irgendeinem Grund schaffen das die beiden nicht, weil beide auf ihrem Standpunkt stehen bleiben und beharren, dass der richtig ist. Ich glaube, die gesunde Mitte wäre sinnvoll. Ja, ich glaube, es wäre besser, wenn wir einen Dreiersenat hätten. Aber ich glaube auch, dass es unbedingt notwendig ist, den ans Parlament zu koppeln. Weil es wäre ja absurd, wenn das Parlament überhaupt keine Kontrollmöglichkeiten mehr hat. Wieso man sich darauf nicht einigt und sich jetzt mit irgendwelchen Berichten gegenseitig wieder zeigt, was wir eh schon alle seit Ewigkeiten wissen, das ist mir schleierhaft, ehrlich gesagt.
Sind Sie zuversichtlich? Gibt es da noch eine Einigung in dieser Legislaturperiode?
Also Alma Sadic, und das zeigt ja auch der Bericht, ist ja eine die Garantin dafür im Justizministerium. Deswegen, sorry, bin ich auch dafür, dass sie verlängert wird als Justizministerin. Die hat ja in dem Bereich auch schon einiges gemacht. Abschaffung der Berichtspflichten, also überschießende Berichtspflichten loszuwerden in den Verfahren, ein ganz wesentlicher Punkt. Ist immer fertig? Nein, natürlich nicht. Eine unabhängige Bundesstaatsanwaltschaft, das ist ja auch das, was sie gerade auch wieder aus dem Bericht ableitet, ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben jahrelang diskutiert, verhandelt, drum gerauft, dass wir ein Informationsfreiheitsgesetz haben. Jetzt haben wir eines.
Weil wir insofern, in eine Pause gehen müssen. Aber
insofern
oder
hören wir auch nicht auf, dafür zu arbeiten und zu kämpfen. Sobald es eine Einigung gibt, ist es da. Das gilt leider bei ganz vielen Gesetzen. Ja. Und kann man nicht allein beschließen, da braucht es eine Mehrheit dafür.
Wir machen eine ganz kurze Pause, sind aber gleich wieder da und sprechen dann unter anderem auch darüber, was Werner Kogler zum Thema Migration gesagt hat. Bis gleich. Willkommen zurück zu unserem Pro und Contra Spezial zur Analyse des ersten Puls 24 Sommergesprächs dieses Jahres mit Werner Kogler. Wir haben schon einige Themen diskutiert. Eines der großen Themen wird in diesem Wahlkampf die Migration sein. Es ist nicht das erste Mal, dass dieses Thema uns intensiv beschäftigt. Wir haben natürlich auch Werner Kogler darauf angesprochen und das hat er dazu gesagt.
Wenn wir so weiter tun, dann haben wir ich weiß schon, dass das zwei Themen sind, ja? Asyl und Arbeitsmigration, damit wir das gleich wegkommen. Aber mit dem ganzen rechtsextremen Geplärre da gehen wir jetzt in die Gefahr, und das läuft schon, dass wir zu wenig Pflegekräfte kriegen, zu wenig Facharbeiter und Facharbeiterinnen und so weiter und so fort.
Sie wissen ja auch, dass die Asylwerber diese Lücke nicht schließen. Nein, das wissen Sie ja mittlerweile.
Ja, aber diese ganze Stimmung, die da aufgebaut wird, die schlägt darauf zurück. Und genauso, was der Orbán macht in Ungarn, wo ja genau die meisten Grenzübertritte überhaupt erst herkommen. Nicht? Da müssten wir aus Schengen aussehen, der Gelegenheit, wenn das einmal ein Thema wird nochmal und nicht umgekehrt. Und das sind doch die wahren Fragen.
Aber was sind das für Lösungen?
Und was Schengen betrifft, fragt Meinrad Knapp auch nochmal nach. Ungarn wird hier heftig kritisiert.
Was Sie gesagt haben, Ungarn aus Schengen raus, das wäre eine Variante, die Ihnen sympathisch erscheinen würde, also Grenzkontrollen wieder zu Ungarn?
Geht das einfach, das muss doch
Aber das ist doch vollkommen unrealistisch.
Nein, aber es ist aber auch unrealistisch, auf die Dauer so zu tun, als ob alle Länder Problem machen täten und dass wir da dagegen gehen. Aber das wirkliche Problem, wenn es eins gibt, ja, und das meine ich schon, ist Ungarn. Die nehmen überhaupt keine Anträge entgegen und schicken die Leute nur weiter. Die gehen sogar her und lassen die Schlepper, die festgenommenen, verurteilen Schlepper früher aus dem Gefängnis. Das geht sich ja alles nicht aus. Man muss ja nur sehen, wie doppelt da gespielt wird. Und im Übrigen ist in Österreich die ganze Angelegenheit ja rückläufig. Da geht ja eh der Innenminister jetzt bald jede Woche mit einer Pressekonferenz heraus. Also lassen wir mal auch die Kirche im Dorf.
Herr Schreiber, ist es wirklich so leicht? Kann man das Migrationsproblem auf Ungarn abschieben?
Nein, natürlich nicht nur auf Ungarn, gar keine Frage. Ich finde schon gut, dass er darauf hinweist, dass Viktor Orban heuchelt bei diesem Thema. Weil es tatsächlich so, er hat, glaube ich, 1700 Schlepper einfach freigelassen wieder, ohne Genieren. Wenn das in Österreich passieren würde, würde das Land Kopf stehen und alle fragen, seid ihr wahnsinnig, was macht ihr da? Also auf diese Heuchelei hinzuweisen, finde ich schon einen ganz guten Punkt. Aber es ist natürlich nicht erschöpfend damit beantwortet, glaube ich. Ich glaube ehrlich gesagt, dass er bei diesem Thema nicht wahnsinnig punkten kann und deshalb ja sich auf einen Aspekt draufsetzt, wo er was Richtiges sagt. Mehr war da, glaube ich, für ihn nicht drin zu holen.
Müsste er mehr sagen?
Naja, das ist die Frage, was aus seiner Sicht her wirklich notwendig ist. Das Thema hat für sich, dass alle ein bisschen ratlos sind und die Heilrezepte gibt es nicht. Das hat ja keine einzige der kandidierenden Parteien in Österreich ein wirkliches Lösungsmodell, sagt, so können wir zu einer gerechten Lösung kommen und so können wir zum Beispiel das Problem, das wir in den Schulen derzeit haben, blitzartig lösen. Das hat keiner und vor dieser Verlegenheit steht auch der Werner Kogler, so wie alle anderen auch.
Ist es angesichts dieser Verlegenheit, vor der alle stehen, wie Herr Schreiber sagt, auch nachvollziehbar, dass so reagiert wird, oder hätten Sie sich da mehr Lösungsangebote erwartet?
Also ich stimme ja absolut zu, dass das ein Grautonthema ist und dass es da keine einfachen Zugänge gibt und dass das weder Hetze sein kann, allerdings auch nicht Verharmlosung und Beruhigung und Wegverdrängen eines Problems, wie es ja zum Beispiel in Wien über Jahrzehnte passiert ist. Bei dem Satz, dass das ja in kurzer Zeit möglich sein muss, da die Deutschkenntnisse zu verbessern. Ich glaube, das war ein bisschen zu flapsig, das ist, glaube ich, zu oberflächlich. Ich glaube, das geht in kurzer Zeit nicht, das ist ein Riesenproblem. Und auch zu Aussagen wie Kirche im Dorf lassen. Also da passiert schon viel in Wien, was wir so nicht kennen und was neu ist, vielleicht auch in Graz. Aber also da verschiebt sich gerade was, glaube ich. Und das hilft dann weder die FPÖ, die da sozusagen das halt sich für sich selbst nutzt als Thema, aber ehrlicherweise, ich bin auch einigermaßen ratlos, was da der Zugang sein kann, weil Abschiebungen waren auch unter dem FPÖ-Innenminister nicht viel höher als unter anderen Innenminister.
Mhm. Also ich würde das nicht ganz so stehen lassen, wie der Herr Schreiber gesagt hat, dass ja alle irgendwie herumdrucksen und keine Lösungen haben. Wir haben als NEOS sehr viele ganz konkrete Lösungen vorgeschlagen und ich glaube, dass die Wahrheit ja irgendwo in der Mitte liegt. Ich glaube, man muss ganz klar auf die Tendenzen, die wir in Wien und auch teilweise in Graz und in anderen Großstädten sind, reagieren. Das stimmt, es gibt massive Probleme in Wien. Hier wurde jahrzehntelang weggeschaut. Herr Vizebürgermeister Wiederkehr adressiert, finde ich, ganz klar und ganz trocken, wo die Probleme sind und sagt, ja, wir müssen massiv bei den Deutschkenntnissen nachhelfen und dass das auch nicht funktionieren wird alleine in Wien, weil natürlich der Zuzug, insbesondere jetzt durch den Familiennachzug, der massiv in Wien ist. Und wir haben als NEOS hier vor vielen, vielen Jahren schon vorgeschlagen, dass es eine Wohnsitzauflage braucht. Einerseits innerhalb der Europäischen Union.
Erklären wir kurz, was diese Wohnsitzauflage ist.
Eine Wohnsitzauflage einerseits innerhalb der Europäischen Union, aber auch innerhalb innerhalb Österreichs in den Bundesländern. Und das bedeutet, dass man als geflüchtete Person so lange in einem gewissen Bundesland oder in einem gewissen Gebiet wohnen muss, solange man entsprechende Sozialleistungen bekommt. Ich halte das aus integrationspolitischen Gründen für massiv wichtig, weil ich werde Wien alleine die Chance, also wird Wien nicht haben, dass sie alle Kinder hier in das reguläre Schulsystem entsprechend integriert. Das funktioniert in kleineren Gebieten, in kleineren Gemeinden weitaus besser. Es ist eine Möglichkeit, dass dort Menschen hinkommen, wo Arbeitsplätze auch frei sind und dort integrationspolitische Maßnahmen zu setzen. Und die Frage, wie man Menschen, die keinen aufrechten Asylstatus haben, zurück in ihre Heimatländer bringt, ist zugegebenermaßen kompliziert. Aber auch da gibt es Vorschläge und da geht es insbesondere natürlich immer um finanzielle Fragen. Wir haben vorgeschlagen, dass man die Entwicklungszusammenarbeitsmittel mit diesen Ländern massiv kürzt. Das geht nur auf europäischer Ebene, weil Österreich mit vielen Staaten überhaupt keine Entwicklungszusammenarbeitsmittel hat. Oder dass man Handelsprivilegien streicht. Also es wird ohne harte Maßnahmen nicht gehen. Und das stimmt. Da haben sich auch FPÖ-Innenminister herumgedruckt und es hat niemand irgendwas gemacht.
Frau Gewessler, die Grünen haben sich bislang gegen diese Wohnsitzauflage ausgesprochen. Ich nehme jetzt diese erste Maßnahme heraus. Ist das was, wo Sie sagen, ja, da muss man vielleicht jetzt wirklich umdenken angesichts der Situation, wie sich es entwickelt?
Also zuerst einmal, ich schätze bei Werner Kogler an diesem Thema, dass er das nicht versucht, in einer einfachen Schwarz-Weiß-Antwort zu beantworten, weil das wird der Komplexität der Herausforderung, wie sie da jetzt auch in der Runde diskutiert wird, schlicht und ergreifend nicht gerecht. Und wir kommen mit dem Brüllen von einer Festung Österreich und von kommen nicht weiter. Ich glaube, da sind wir uns auch alle einig. Da wird es eine Vielzahl von Maßnahmen brauchen, wo auch die Grünen viele Vorschläge gemacht haben. Ja, natürlich muss man die Deutschkenntnisse und intensiv dort auch investieren. Ja, es wird nicht besser, wenn die Kinder nicht Deutsch können.
Ich glaub,
natürlich müssen wir hinschauen, wenn in Wien auf Plätzen sich Jugendliche im Internet verabreden und dann dort Schießduelle oder Messerstechereien veranstalten. Nein, natürlich, das sind wir als aufgeklärte Gesellschaft, als liberale westliche Demokratie, muss man sagen, okay, das geht nicht. Ja. Und die Frage sozusagen, wie schaffen wir eine bestmögliche Integration, ist ja was die Grünen seit vielen, vielen Jahren antreibt. Und Johannes Rauch hat deswegen auf diese Frage reagiert mit, es gibt aus seiner Sicht eine gescheitere Lösung, nämlich eine Harmonisierung bundesweit der Leistungen und einen rascheren Zugang auch von Berechtigten, also die hier bleiben dürfen, auch wirklich zu schauen, dass die rasch in den Arbeitsmarkt kommen, weil sozusagen das auch ein Integrationstreiber ist. Also deswegen die Frage, gibt vielleicht bessere Möglichkeiten, das zu erreichen. Ja? Dasselbe Ziel zu erreichen, aber mit einer anderen Möglichkeit.
Aber auf freiwillig durch Anreize und nicht durch eine zwangsweise Zuordnung. Verstehe ich das so richtig?
Also das war, ist aus unserer Sicht, wir haben das Ziel, bestmögliche Integration der Menschen, die hier bleiben dürfen und das eint uns alle. Die Frage ist, über welche Mittel erreicht man das am besten? Ja? Und da war eben und ist unser Zugang so gut wie möglich auch Integration in den Arbeitsmarkt, Ausbildung und wenn wir harmonisierte Leistungen haben, ich glaube, das war halt auch was Christoph Wiederkehr gerade einmal angesprochen hat, dann wird es uns auch leichter fällen.
Wird das ausreichen?
Natürlich ist das nicht das Ende der Fahnenstange, sage ich auch gleich dazu. Das Thema ist damit nicht ausreichend behandelt. Ja? Aber
also es gibt ja zurzeit auch Initiativen, die recht überraschend klingen im ersten Moment. Also dass zum Beispiel Außenminister Alexander Schallenberg mit einer kleinen Gruppe an europäischen Ländern den Vorstoß wagt, mit Syrien in irgendeiner Weise mit dem Regime dort in einen Dialog zu treten. Weiß nicht, kann mir nicht vorstellen, dass das bei den Grünen auf große Freude stößt. Aber das ist ja zumindest in Wahrheit in der Hinterhand, kommt ja das Argument damit, um einmal in Zukunft wieder Menschen nach Syrien zurückzugehen oder aber sogar abzuschieben. Also da sind ja Dinge jetzt in Bewegung, die vielleicht neue Möglichkeiten geben. Parteien, von denen man es nie geglaubt hätte, die jetzt plötzlich dafür eintreten, über Pakistan straffällige Afghanen abzuschieben, SPD, also es ist da, glaube ich, relativ viel im Fluss, was sich verändert. Ob das reicht, die Probleme zu lösen, ich weiß es nicht.
Mhm. Herr Schäuble, kommt da ein Umdenken auf uns zu? Müssen wir Glaubenssätze, die vielleicht jetzt von grüner Seite, vielleicht auch von Ihrer Seite, von linker Seite, lange mitgenommen haben, auch überdenken und sagen, okay, so wie wir es uns vorgestellt haben, wird es vielleicht am Ende nicht ausgehen?
Ich glaube, das ist ja gerade im Fluss. Es ist eine interessante Diskussion jetzt über die Verteilung der Bundesländer betrifft. Beide haben das gleiche Problem, nämlich mangelnde Solidarität der Bundesländer. Es wird die ganze Belastung in dem Fall auf Wien abgeschoben und das kann kein Dauerzustand sein. Mhm. Und dass neue Lösungen kommen, dann ja, die FPÖ will mit den Taliban verhandeln. Das ist zumindest ganz originell. Der Andreas Mölzer war ja schon unten, hat schon ein bisschen vorgefühlt. Und Sie werden wahrscheinlich drauf kommen, dass es da viel Parallelen gibt auch zwischen extremistischen Organisationen. Also vielleicht ist das ein Weg, der in Zukunft beschritten wird. Aber ja, man wird offen sein müssen, definitiv. Ja.
Aber Sie heißen diesen Weg gut? Sie lachen sozusagen, es wird neue Wege brauchen.
Aber nee, ein Verhandeln
mit der Taliban?
Finde ich noch nicht so gut, nein. Würde ich nicht machen.
Dachte ich mir. Nein, aber Spaß beiseite, es ist ein ernstes Thema. Wo sagen Sie, da haben wir vielleicht in der Vergangenheit Maßstäbe angesetzt, wo wir falsch gelegen sind? Wo hätte man vielleicht früher Grenzen anders ziehen müssen, andere Regeln definieren müssen, wo wir zu offen waren, auch anderen Kulturen gegenüber und auch im Glauben, dass Integration vielleicht gelingen könnte, wo wir jetzt eines Besseren belegen?
Naja, vorsichtig, wenn wir sagen, wir wollen nicht mehr offen sein gegenüber anderen Kulturen, dann schütten wir das Kind mit dem Bad aus. Dann haben wir demnächst, wie der Kogel auch richtig gesagt hat, ein riesiges Problem in den Pflegeberufen und diversen anderen Sachen noch. Also die Kultur kann nicht der Ansatzpunkt sein. Es geht darum, konkret die Leute, die destruktiv sind und die Verhalten an den Tag legen, das inakzeptabel ist, dass die sanktioniert werden. Das muss passieren und das ist wahrscheinlich in den letzten Jahren zu sehr verdrängt worden. Ist vielleicht in den letzten Jahren zu wenig wahrgenommen worden oder man hat es zu sehr als seltsame Extremitäten quasi in der Extremfälle in der Gesellschaft gesehen. Wenn man jetzt darüber spricht und konkret darüber redet, wie es zum Beispiel ist in den Schulen und was muss passieren in den Schulen, dass man feststellen, es ist so wahnsinnig schwierig für die Lehrer. Gleichzeitig ist aber das Budget nicht da, dass in der Bildungspolitik da wirklich was unternommen wird. Dann ist die ganze Diskussion ein bisschen heuchlerisch. Also auch dort wird sich sehr viel hinbewegen müssen, glaube ich.
Und ich glaube, es steht fest, dass einfach Österreich im Verhältnis zu allen anderen Ländern einfach sehr, sehr viele Asylbewerber schon aufgenommen hat. Und die sind auch zum Großteil dann geblieben. Und wenn jetzt, also kleine flapsige Seitenbemerkung vom Werner Kogler, dass der Innenminister jetzt jede Woche eine Pressekonferenz gibt, stimmt schon, das ist offenbar eine kleine PR-Initiative des Innenministers, aber es ist zumindest einmal eine Trendwende und das war ja in den vergangenen Jahren ganz anders. Also das vergisst man dann ganz gerne. Österreich hat also pro Kopf eine Zahl aufgenommen. Es gibt es in ganz Europa so nicht.
Auch das Solidaritätsproblem, das wir innerhalb von Österreich haben mit den Bundesländern, gibt es auch mit anderen Ländern innerhalb der EU. Müssen wir ganz ehrlich sagen.
Deswegen ist es ja bei aller Kritik jetzt gut, dass wir mal auf europäischer Ebene erste Schritte gesetzt haben. Und zwar in die Richtung, dass man das Kind nicht auf beiden Seiten mit dem Bade ausschüttet. Ja, wie Werner Kogler richtig gesagt hat, wir brauchen in der Diskussion Humanität auf der einen Seite, weil wir haben eine menschenrechtliche Basis und auf der stehen wir fest und solide. Wir Grüne zumindest, die FPÖ weiß ich nicht, ob sie die da immer bewegt. Und auf der anderen Seite Ordnung. Und diese zwei Pole in einer komplexen Problemlage unter den Hut zu bringen, das ist unsere Aufgabe. Und deswegen macht es halt auch einen Unterschied, ob die Grünen in einer Regierung sind oder die FPÖ. Und genau darum geht es halt auch bei dieser Wahl.
Lass ich so stehen, um dieses Thema zu beenden. Ich möchte abschließend noch zu einem Postenthema kommen, auch wenn Sie gesagt haben, in Ihnen gibt es davon schon zu viele in den aktuellen Diskussionen. Trotzdem, es ist so, dass noch eine Entscheidung ausständig ist, nämlich die, wer österreichischer EU-Kommissar oder österreichische EU-Kommissarin wird. Werner Kogler wurde auch da gefragt, wer der Nächste werden sollte. Er hat sich nicht festgelegt auf eine Person, hat aber Folgendes dazu gesagt.
Wir haben viele Positionen auch entwickelt,
die mit dem Sideleiter
überhaupt nichts zu tun haben. Der Sideleiter ist für sich genommen schon obsolet. Das sieht man ja an verschiedenen Positionen und das werde ich öffentlich auch nicht mehr weiter diskutieren.
Also der Sideleiter ist obsolet. Gemeint ist der Sideleiter, in dem zur Zeit der Regierungsbildung festgelegt wurde, dass die ÖVP festlegen darf, wer EU-Kommissar, EU-Kommissarin werden soll. Die Grünen wollen also mitreden. Gefallen ist zuletzt auch Ihr Name, Frau Gewessler. Sie schütteln den Kopf, das wäre jetzt meine Frage. Möchten Sie sich künftig lieber in Österreich sehen oder ist Brüssel für Sie eine willkommene Alternative?
Ich bin gerade angetreten auf Platz 2 beim Grünen Bundeskongress für die Bundesliste und ich bewerbe mich mit großer Freude und mit großer Überzeugung im Team von Werner Kogler bei dieser Nationalratswahl für den Nationalrat in Österreich. Und ja, ich werde dafür werben, dass diese Regierungsbeteiligung weitergeht. Weil nach 4,5 Jahren Arbeit in diesem Land, wie gesagt, die Emissionen, um in meinem Bereich zu bleiben, aber ich kann das bei den anderen Ressorts auch ausbuchstabieren, sinken die Emissionen erstmals 2 Jahre hintereinander substanziell. Ja, nein, ich habe in Österreich noch viel zu tun, aber deswegen geht es jetzt darum, nicht eine parteipolitische Diskussion zu führen, wen wir versorgen in Brüssel, sondern es geht darum, wer ist der beste Kopf für eine Position, wo es darum geht, für ganz Europa Politik zu gestalten. Und darüber finden die Gespräche gerade statt.
Gut, aber Sie werden es nicht, halte ich fest.
Ich kandidiere für den Nationalrat und freue mich drauf.
Gut. Hat Sie überrascht, dass Werner Kogler nochmal angetreten ist? Ursprünglich hat es ja geheißen, oder hat man damit gerechnet, dass zur Mitte der Legislaturperiode vielleicht schon das Zepter übergeben wird an Frau Gewessler?
Hatte ich auch gehört, aber wenn man sich die internationale Politik anschaut, sind die gewisse Alpha-Männer bleiben dann anscheinend immer noch einmal.
Hätten Sie sich schon auf die Spitze gefreut?
Nein, ich freue mich wahnsinnig, dass ich im Team vom Werner Kogler Politik machen darf, weil ich kann die Politik nur machen, weil er ein Teamplayer ist und uns den Rücken frei hält. Also bei uns gibt es nicht Hackel ins Kreuz, sondern gegenseitiges Rücken frei halten. Wir arbeiten als Team und es ist ein großes Privileg, das machen zu dürfen.
Und Sie bleiben gern auf Platz 2 übernehmen, vielleicht in der nächsten Legislaturperiode?
Ja, super. Sie können mir die Frage jetzt noch dreimal stellen. Ich bin ein super Spitzenkandidat und der gewählten Parteichef.
Gut, dann frage ich abschließend doch mit Handzeichen, weil die Zeit schon fortgeschritten ist. Sie haben alle das Gespräch von Werner Kogler gesehen. Sind Sie der Meinung, dass er heute mit diesem Gespräch punkten konnte bei seinen Wählern, aber möglicherweise auch bei neuen? Wer ist der Meinung, ja, er hat gepunktet?
Also bei seinen Wählern sicher.
Sie sagen, nehme ich mal an, bei beiden?
Er hat vor allem wirklich in verständlichen Sätzen gesprochen, was bei ihm nicht immer so selbstverständlich ist. So gesehen, glaube ich, hat er durchaus gepunktet. Ja.
Gut.
Also bei seinen Wählern sicher und war auch einigermaßen schlagfertig. Zitat, wann Norbert Hofer falsch abgebogen ist. Also man merkt, dass er ein erfahrener Profi.
Herr Scherig?
Ich finde, dass das immer einigermaßen skurril ist, wenn die Konkurrenz beurteilen soll, ob jemand...
Sie dürfen sich auch der Stimme enthalten.
Dafür gibt es Journalisten und Meinungsforscher. Ich muss das, glaube ich, nicht beurteilen.
Sie müssen es nicht beurteilen. Sie sind nächste Woche dran, beziehungsweise Ihre Spitzenkandidatin Beate Meinl-Reisinger. Also nächste Woche um die gleiche Zeit das Sommergespräch mit Neos-Spitzenkandidatin Beate Meinl-Reisinger und danach auch wieder im Anschluss ein Analyse Pro und Contra Spezial. Falls Sie das Gespräch mit Werner Kogler nicht gesehen haben, Sie können es jederzeit nachschauen auf unserem Superstreamer Join. Und damit wünsche ich Ihnen einen schönen Abend. Danke Ihnen. Tschüss.